Die Kinder sind jetzt dran. Braucht ihr noch Schlüssel, oder? Ja, schon passiert. Ich habe gerade die Regieanweisung meiner Frau nicht verstanden, es ist so. Die Räumlichkeiten unten werden auch immer schöner. Ich glaube, bald werdet ihr euch wünschen, dass wir unten Gottesdienst feiern. Vater, ich danke dir für unsere Kinder, dass bitte ich, dass du sie segnest, auch die Verantwortlichen, und dass du sie einfach jetzt mächtig berührst und wirklich so deine Liebe ihnen offenbarst. Hab Dank dafür. Amen. Genau, dann darf ich den Thomas bitten, nach vorne, und gebe hier den Ball weiter.
Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen im Namen Jesu. Und so ein Thema, das mich beschäftigt und wie heute Morgen auch angucken möchte, ist so dieses Thema Eintreten in die Herrlichkeit Gottes. Der Daniel hat ja schon so gesagt, dass unser Platz ja das Allerheiligste sei. Das ist ja so dieses Bild der Stiftshütte. Und dieses Vorrecht hat uns ja Jesus am Kreuz erworben. Kennt ihr die Geschichte, oder wo Jesus am Kreuz gestorben ist, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist, der das Heiligtum vom Allerheiligsten abtrennt hat. Und das bedeutet ja, im Allerheiligsten, da habe ich Zutritt zu Gott. Und es ist ja auch so, wenn wir in Gottesdienste kommen, wenn wir eintreten dürfen und sollen, dann ist es immer so, dass wir Gott etwas bringen dürfen. Das erwartet Gott. Also wir sind ja gerne auf der Nehmerseite, aber ab und zu dürfen wir unserem guten Gott auch was bringen. Und damit ist jetzt nicht nur das Opfer gemeint, wo wir ihm 5 Euro oder 10 Euro oder vielleicht auch 100 Euro ins Opferkästchen legen, sondern wir dürfen auch geistliche Gaben ihm bringen. Und eine dieser, oder das, was wir ihm bringen dürfen, ist auch Dankeschön sagen, Lobpreis und Anbetung. Wisst ihr, Dank bezieht sich ja immer auf die Güte Gottes. Lobpreis bezieht sich auf die Größe Gottes und Anbetung bezieht sich auf die Heiligkeit Gottes. Das ist das, was wir unserem Gott geben dürfen, auch an einem Sonntagmorgen. Und wir wissen ja, Gott hat so viele herrliche Eigenschaften, so wie er ist Licht, er ist Güte, er ist Gerechtigkeit, er ist barmherzig, er ist Gnade, er hat Kraft. Aber so diese Heiligkeit Gottes, das ist das allumfassende Wesen, das Gott hat. Und durch das Blut Jesu darf ich diesem heiligen Gott begegnen. Und allein schon das wäre ja Grund genug, ihm Dankeschön zu sagen. Und wenn es auch um dieses Thema geht, Eintreten in Gottes Herrlichkeit, wie reagiere ich darauf? Was ist so mein Anliegen oder warum bete ich Gott an? Dann müssen wir einfach sehen, dass ein Beter zu sein, das ist die höchste Berufung, die ich als Mensch habe. Höher als jede andere Berufung. Und den Text, den ich heute Morgen lesen möchte, ist keine neutestamentliche Stelle, sondern ich möchte lesen aus dem Psalm 95. Und ich möchte zuerst die ersten 7 Verse lesen und dann im Verlauf der Predigt auch noch die anderen Verse. Und dieser Psalm beschreibt so, was wir tun sollen in der Gegenwart Gottes. Okay, ich werde es heute so ein bisschen machen, dass ich einige Bibelstellen zitieren möchte, damit wir das auch verstehen, um was es geht. Und da steht im Psalm 95, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Ich möchte meinen, schon allein bei der ersten Aussage haben wir als Gemeinde Gottes noch viel Luft nach oben. Und das meine ich nicht nur in La, sondern das gilt auch für uns, meine eigene Gemeinde in Bad Säcking. Wer schon mal einmal in einem Fußballstadion war, vielleicht nicht gerade beim FC Friesenheim, wo, weiß ich, 100 Leute kommen, keine Ahnung, sondern in einem richtigen Fußballstadion, wo so 30, 40, 50 oder 80.000 Menschen sind und die Hälfte, mindestens die Hälfte vom Stadion, weil es meistens ja auch in Heimspiele gibt, jubelt, also diesen Torschrei oder diesen Jubel, wenn eine Mannschaft gewinnt, der ist gewaltig. Und jetzt beschreibt hier der Psalmist, wir dürfen unserem Gott zujubeln. Wir brauchen ja meistens eine Regieanweisung von vorne, jetzt dürft ihr laut singen oder sowas ähnliches, aber das sollte ja unsere Herzenshaltung sein. Und dann in Vers 2 steht, lasst uns mit Dank vor ihn hintreten, lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk, das er beschützt. Die Schafe, die er behütet, wenn ihr doch heute auch seine Stimme hören würdet. Mal der erste Teil von diesem Psalm. Und ich finde, so dieser Psalm gibt einen guten Eindruck und ein schönes Bild, was Anbetung bedeutet. Und dieser Psalm darf auch ein Stück weit auf uns einwirken. Er beschreibt so drei Phasen, und die möchte ich auch aufzeigen. Also beginnen tut er mit überschwänglichem Lobpreis und Dank. Ist mal ein guter Einstieg. Und ich möchte mal die Betonung auf überschwänglich legen. Früher hat man ja den Chorus gesungen. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Vielleicht können die älteren Geschwister sich noch daran erinnern. Weil er hier schreibt einfach, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, lasst uns den Fels unseres Heils preisen, lasst uns mit Dank vor ihn hintreten, lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Also so ein Lobpreis und Dank als Einstieg, so als Anfang. Und der Psalmist nennt auch den Grund, warum wir das tun dürfen, warum wir ihn loben dürfen, warum wir dankbar sein dürfen. Wir danken Gott für das, was er tut. Und wir preisen Gott für das, was er ist. Und dann beschreibt er in Vers 3, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Da geht es einen Schritt weiter, da wird so die Größe Gottes beschrieben. An einer anderen Stelle in dem Psalm heißt es ja, groß ist der Herr und groß zu loben. Und wir wissen, das Lob, das wir ihm bringen, muss in Bezug zu seiner Größe stehen. Wenn wir es erkennen, wie groß Gott ist, da kann ich doch gar nicht mehr anders. Also, der Daniel hat gesagt, sein Sohn ist ein großer, ich bin ja nicht so ganz großwüchsig geworden, dass der große Gott sich um jeden Einzelnen von uns kümmert. Das ist doch gewaltig. Also ihm ist es nicht egal, wie es mir geht. Ihm ist es nicht egal, wie meine Lebenssituation ist. Also dieser große Gott, das beschreibt auch der Psalm, der die Erde in seiner Handspanne hält. Wir sind ja schon froh, wenn wir 50 Kilo heben können, ohne zusammenzubrechen. Und die Kräftigen unter uns vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber dieser große Gott, der alles in der Hand hat, dich und mich eingeschlossen, der kümmert sich um mich. Und finde ich, dafür kann man doch mal danken, wie groß dieser Gott ist. Und ihn loben dafür, dass er alle Geschicke in der Hand hat. In Vers 5 lesen wir, das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen, seine Hände haben das trockene Land geformt. Und wisst ihr, was passiert denn, wenn wir am Morgen, am Sonntagmorgen all diese schönen Chorusse singen? Wenn wir ihm danken, wenn wir ihm loben, und ich hoffe, dass wir das auch glauben, was wir am Sonntagmorgen singen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, wo richtet sich denn unser Blick drauf? Er richtet sich doch auf Gott. Ich sehe mal weg von mir selber. Ich sehe mal weg von meinem Problem, von dem, was mich bewegt, sondern ich richte den Fokus zu Gott. Wisst ihr, deshalb finde ich Lobpreis im Gottesdienst so wichtig, dass man hinkommt, dass man wegschaut von sich selber. Das ist ja nicht nur ein Ritual am Sonntagmorgen. Macht es halt in der Gemeinde schon seit gefühlten 100 Jahren so, dass man halt 4 oder 5 Chorusse singt und so die Seele ein bisschen in Schwung kommt. Das ist sicher auch ein guter Effekt. Aber das eigentliche Ziel ist ja, dass ich weggucke von mir zu dem großen Schöpfer Gott. Finde ich wichtig, gerade wenn es um das Thema Anbetung geht. Die wichtigste Voraussetzung, um Gott anzubeten, ist, ich darf wegschauen von mir zu diesem großen Gott. Denn der große Gegner der Anbetung ist ja unser Egoismus, unsere Ich-Bezogenheit. Solange wir uns um selbst streben und unsere Dinge und unsere Probleme, sind wir eigentlich nicht fähig, Gott wirklich anzubeten. Das ist ein Fakt. Und das beschreibt auch der Psalm, wo wir einfach so eine Haltung der Anbetung bekommen sollen. Da schreibt er nämlich in Vers 6, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Das soll unsere Reaktion sein, wenn wir Gott anbeten, dass wir uns vor ihm beugen. Warum sollen wir Gott anbeten? Weil halt die liebe Gott mal gesagt hat, Herr Thomas, ich fände das schön, wenn du mich anbetest. Wäre eine Möglichkeit, macht er ja auch ein Stück weit. Aber ich glaube, und das kommt ja auch raus, wenn wir Gott anbeten, dann charakterisiert uns das als Volk Gottes. In Vers 7 wird der Grund genannt, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Und indem wir Gott anbeten, erklären wir auch, wer unser Gott ist. Denn immer das, was ich anbete, das ist mein Gott. Finde ich eine wichtige Aussage. Das, was wir anbeten, das ist unser Gott. Also wir beten ja nicht unseren Geldbeutel an, nicht den BVB oder die Bayern oder den SC Freiburg oder keine Ahnung wen, sondern wir beten Gott an. Und damit machen wir deutlich, Gott, du bist unser Gott. Denn das, was ich anbete, das ist mein Gott. Deshalb beten wir auch niemand anderen an. Anbetung macht deutlich, wir sind die Gemeinde Gottes. Also ich meine jetzt nicht die Organisation, versteht mich bitte richtig, sondern wenn wir Gott anbeten, machen wir deutlich, wir gehören zu ihm. Und Anbetung ist auch die richtige und angemessene Reaktion auf Gottes einfühlsame Liebe und auch auf seine Fürsorge, die er uns gibt. Wir lesen das in Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. In der englischen Übersetzung steht so, wir sind die Herde unter seiner Fürsorge. Also, festgestellt haben wir dürfen Gott danken, wir dürfen Gott loben, wir dürfen Gott auch anbeten. Aber ich finde wichtig, dass wir nicht nur, weil es im Wort Gottes so steht und weil wir damit ausdrücken, dass Gott unser Gott ist, wenn wir ihn anbeten, sondern das passiert auch etwas mit uns, wenn wir Gott anbeten. Also wir beten ja nicht die Anbetung an, sondern wir beten Gott an. Und wir beten auch nicht am Sonntagmorgen die Musik an, die uns in die Anbetung bringen soll, sondern wir beten Gott an, weil er Gott ist. Also die Betrachtung im Psalm 95, auch wenn jetzt ein paar Verse beschrieben sind, die vielleicht eher negativ in unseren Augen klingen, kommt doch deutlich heraus, dass etwas passiert, wenn wir Gott anbeten. Ich möchte den letzten Teil von Vers 7 lesen. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel bei Meriba tat, wie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Und sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war ich zornig auf sie und sprach, sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt. Und sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Also hier so die Gegensätze. Einmal können wir sehen, was passiert, wenn wir Gott anbeten, und auf der anderen Seite sehen wir auch, was passiert, wenn wir Gott nicht anbeten. Erstens, wenn wir Gott anbeten, hören wir Gottes Stimme. Denn wir gehen ja nach Lobpreis und Dank, wenn wir unser Herzen auf Gott ausgerichtet haben, kommen wir so rein, auch in die Ruhe Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes können wir seine Stimme hören, wie wir das sonst nicht tun könnten, wenn wir uns immer nur um uns selbst drehen, um unsere Probleme, um unsere Anliegen oder um unsere schwere Lebenssituation. Weil Anbetung meint ja, ich richte mich völlig auf den Herrn aus. Das ist die Abkehr von mir selber. Und das ist doch, da werdet ihr mir sicher recht geben, das ist doch wichtig und entscheidend, dass ich Gottes Stimme höre. In Jeremia 7,23 im ersten Teil lesen wir: Sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten, hört auf meine Stimme, dann werde ich euer Gott sein. Also der Vers drückt eigentlich ganz klar aus, was Gott von dir und mir erwartet. Gehorcht meiner Stimme und ich werde euer Gott sein. Und das ist für unser Christenleben so entscheidend, ob ich Gottes Stimme höre oder nicht. Ich möchte jetzt heute Morgen niemand schockieren. Aber es reicht nicht, nur die Bibel zu lesen. Also es ist jetzt kein Aufruf, die Bibel nicht zu lesen. Versteht mich da auch bitte richtig. Aber schon entscheidend, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir auch verstehen, was Gott zu uns sagen will. Weil viele haben ja so ein Ritual, die haben so einen Bibelleseplan. Ich mag Bibellesepläne. Aber das kann uns so in eine religiöse, fromme Übung hineinbringen. Dass wir sagen können, ich habe heute wieder 5 Kapitel in der Bibel gelesen. Oder 10 oder 1 oder 2. Es ist gut, das zu machen, aber das ist nicht die Hauptaufgabe, einfach eine fromme Leistung abzuhaken. Weil ich weiß, ich bin ja in der Gemeinde Gottes groß geworden. Wir sind eine Heiligungsbewegung. Da liest man natürlich seine Bibel und ist sehr lang und sehr oft und sehr viel. Aber um was geht es denn Gott beim Bibellesen? Es geht doch darum, dass er zu mir sprechen kann. Weil im Johannesevangelium steht, meine Schafe hören meine Stimme. Und was machen die Schafe? Sie folgen Jesus. Also Gott möchte, dass wir seine Stimme hören. Und wenn ich in der Gegenwart Gottes bin, wenn ich Gott anbete, wenn ich mich wegdrehe von mir selber, von meinen Problemen, dann vernehme ich, was Gott zu mir sagen will. Manchmal durch einen ganz einfachen Bibelvers, den wir vielleicht schon 100.000 Mal gelesen haben. Man kann auch die Bibel lesen, ohne dass man die Stimme Gottes hört. Aber Anbetung ist die Voraussetzung oder der Weg, in diese Haltung zu kommen. Wo wir einfach in der Lage sind, Gott zu hören. Meine persönliche Erfahrung ist, es muss jetzt nicht die eure sein, aber ich genieße es, in der Ruhe Gottes zu sein. Ich genieße es, in der Gegenwart Gottes zu verweilen und Gottes Stimme zu hören, ohne dass ich was machen muss. Das war für mich eine der größten Herausforderungen, weil wir haben ja alle unsere Gebetslisten. Und das ist eigentlich so eine Never-Ending-List. Also da könnte ich ja bei Afrika anfangen, in Bad Säckingen aufhören. Du könntest bei den verfolgten Christen anfangen und bei Israel enden. Also die Zeit würde ja nie reichen, alles das durchzubeten an einem Morgen. Dann darf ich noch für die Regierung beten, für meinen Bürgermeister, für den Gemeinderat, für die Gemeindeleitung, für die Ältesten, für meine Brüder, für meine Geschwister in der kleinen Gruppe. Das ist alles gut. Macht es bitte. Kein Aufruf zum Nimmerbeten, aber ich genieße es, das alles mal auch auf die Seite zu schieben und in der Gegenwart Gottes zu verweilen und einfach seine Stimme zu hören. Ein Vers, den ich gelesen habe, auf mich wirken zu lassen. Da liest man vielleicht in der Bibel, alle eure Sorgen werfet auf mich. Toller Vers. Aber manchen Christen ist es so wie auf dem Jahrmarkt, da gibt es ja diese Bälle, die haben so ein Gummiband. Die werfen den Ball, die Sorgen schon weg, den Ball weg, aber sie lassen dieses Gummiband in ihrer Hand. Und dann kommen die Sorgen wieder zurück. Also wir merken, manchmal ist das gar nicht so einfach, unsere Sorgen abzugeben. Und da brauche ich doch das Reden von Gott, der sagt, hey Thomas, gib's ab, ich habe da einen Weg für dich, ich habe einen Plan für dein Leben und ich vernehme, was Gott vorhat. Das ist doch das, was wir lernen dürfen und lernen dürfen können. Und Gott möchte, dass wir das in unserem Leben auch tun. Und das kommt, wenn wir in der Haltung der Anbetung sind. Das Zweite, was geschieht, und das finde ich gerade in der heutigen Zeit ein wichtiger Aspekt, wir kommen in die Ruhe Gottes. Indem wir Gott anbeten, indem wir Gottes Stimme hören, kommen wir in eine Ruhe, die ich auf einem anderen Weg nie so erreichen kann. Nur wer wirklich richtig anbetet, kann auch die Ruhe Gottes genießen. Und Ruhe hat ja in der westlichen Welt Seltenheitswert. Oft ist man ja ruhelos und muss die Welt retten und 1000 Mails checken oder sowas ähnliches. Ein Liederdichter sagt es ja so. Also, wenn ich Gott anbete, wenn ich Gottes Stimme höre, komme ich in seine Ruhe. Hebräer 4 und dort die Verse 9 bis 11. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Mal hier so ein kleiner Abschnitt. Wichtig zu sagen ist, wenn man den Hebräerbrief wirklich gut verstehen will, ist auch gut, wenn man das Alte Testament kennt, vielleicht gerade das dritte Buch Mose, wäre so ein guter Background, um den Hebräerbrief mit seinen Beispielen da richtig zu verstehen. Aber es ist doch wichtig, manchmal über die Sabbatruhe nachzudenken. Also ich möchte jetzt keine gesetzliche Predigt halten und sagen, nur dieser Tag, der Samstag oder der Sonntag. Und ich glaube auch nicht, dass die Christen noch unter dem Gesetz stehen, denn im Römerbrief erinnert uns ja Paulus dran, denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an Christus glaubt, der ist gerecht, steht in Römer 10, Vers 4. Also der Tod Christi beendete ja das Gesetz als Mittel, um Gerechtigkeit zu erlangen. Das Problem beim Gesetz war ja, wenn ich alle Gesetze kenne und nur eins nicht halte, dann bin ich dennoch ein Gesetzesbrecher. Also wir verstehen das, gerecht werde ich durch den Glauben an Jesus Christus und nicht, indem ich einzelne Gesetze halte. In den anderen Aspekten natürlich schon. Dennoch sagt hier die Schrift, dass noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig ist. Und meine Überzeugung ist geworden, dass ich Gott nicht gefalle, wenn ich 7 Tage die Woche beschäftigt bin. Kann mir auch wieder so einen frommen Leistungsdruck kommen. War ja das Thema Zeit auskaufen. Keine Frage, super. Aber Zeit auskaufen bedeutet auch, dass ich mir Pausen gönne, dass ich in die Ruhe Gottes eingehen kann, um seine Stimme zu hören. Und wir wissen, das Erste, was Gott geheiligt hat, war der 7. Tag. Und den hat er schon geheiligt, bevor er das Gesetz der Mose gegeben hat. Interessant, Gott heiligte die Zeit. Das hat mir was zu sagen. Also keinen Tag, also die Zeit als einen Tag. nicht so sehr irgendein Haus, ein Gebäude, irgend weiß ich was. Also bevor Gott einen Ort oder was anderes heiligt, hat er die Zeit geheiligt. Und auch ich denke, es ist gut, wenn wir das für uns merken und auch unsere Zeit heiligen. Später, als es das Gesetz von Mose gab für Israel, hat Gott gesagt, in 2. Mose 23, 11, im 7. Jahr aber sollt ihr das Land nicht bestellen, sondern brach liegen lassen. Also selbst dem Boden hat Gott es gegönnt. Und ich kann mir vorstellen, für so einen Vollblutlandwirt ist das nicht einfach, nicht auszusehen und zu ernten. Und das ist ja auch ein Glaubensakt. Das wäre so, wenn Gott zu mir sagen würde, im siebten Jahr gehe ich nicht arbeiten. Da wäre meine erste Frage, wer überweist mir mein Konto, mein Geld auf mein Konto? Lieber Heiland, wie soll ich meine Rechnungen zahlen? Sagst der Bank bitte auch, dass sie mir keinen Zinsen und keine Tilgung bitte abbuche in diesem Jahr? Und sagst bitte der Verkäuferin im Aldi an der Kasse, lass mich, sie dürfen durch. Wir belächeln das jetzt, aber genau das hat doch Gott von Israel verlangt. Hey, im 7. Jahr, keine Saat, lass Land brach liegen. Das ist eine Glaubensherausforderung. Wir wissen ja, das Volk Israel in dem Punkt nicht so ganz gehorsam war. Die haben das nicht so ganz ernst genommen, was Gott da gesagt hat. Sie gedacht haben, ja, aber ja, du, schon wieder Manna essen, keine Ahnung. Oder die Wachteln, wir bauen doch mal das Feld an. Und einige Jahrhunderte später war es so, dass Gott gesagt hat, gut, euer Land hat keinen Sabbat gehabt. Das werde ich ändern, ihr geht jetzt in die Gefangenschaft. Und ihr werdet all die Sabbate, die ihr nicht gehalten habt, nachholen. Und ich glaube, dass Gott es auch ein Stück weit heute noch so macht. Es gibt Gläubige, die kommen nie zur Ruhe. Woche für Woche, Tag für Tag, arbeiten immer im gleichen Takt weiter. Und es gibt keine Zeit, die man für Gott heiligt. Und wisst ihr, wo das letztlich endet? Im Krankenhaus. Herzinfarkt, Burnout, was auch immer. Wo Menschen dann plötzlich Zeit haben, nicht nur einen Gang rauszunehmen, sondern mehrere Gänge. Und man die verpassten Sabbate nachholen kann. Und deshalb auch meine Frage und auch meine Bitte, wissen wir, was Ruhen bedeutet? Können wir uns selbst disziplinieren? Können wir aufhören, ständig etwas zu tun? Wir kennen das ja, jeder von uns kennt das im Leben. Also ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, ich war im Rettungsdienst tätig, ich hatte noch einen Nebenjob und war natürlich sehr aktiv in der Gemeinde. Und dann ist mir mal etwas passiert und das hat mir sehr zu denken gegeben. Am Sonntagmittag nach dem Mittagessen, ich war völlig fertig, lag auf meiner Couch, was ich Sonntagmittag sehr liebe, und hatte plötzlich ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts arbeite. Und da habe ich gedacht, da kann was nicht stimmen. Es ist völlig normal, dass du fertig bist. Und also ich habe die Spannung nicht ausgehalten, ruhig zu werden. Ja, ich muss ja was tun. Ich muss ja aktiv sein. So nach dem Motto, auf der Couch liegen kann ich ja noch, wenn ich ja, über 70 bin und Rentner bin, da habe ich noch genügend Zeit zum Couchsurfing machen oder so ähnlich. Aber das war ungut. Wichtig ist auch, dass wir mal aufhören, ständig zu denken. Ich kann ja schon vielleicht keine körperliche Arbeit tun. Aber wenn ich dann gedanklich trotzdem immer noch um mein Problem mich rumkreise, dann komme ich ja auch nicht zur Ruhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du dich wirklich was drückt, und du was abgeben sollst und denkst, so, jetzt nehme ich mir Zeit, lese die Bibel, höre eine gute Anbetungs-CD an und dann komme ich sicher in die Ruhe Gottes und da oben kreist und kreist und kreist und merkst, irgendwie bin ich jetzt gar nicht bei der Sache, sondern immer bei meinem Problem. Und Gott möchte uns da helfen, dass wir da auch innerlich zur Ruhe kommen. Dass wir das abgeben können. Also können wir uns auch mal hinlegen, ohne nachzudenken, was wir noch alles tun müssen. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder weiß, was das bedeutet. Und jeder darf ja diesen Gedanken kennenlernen. Das ist ja auch für mich immer wieder eine Herausforderung, in die Ruhe Gottes einzugehen. Aber ein Mittel ist, in die Anbetung Gottes zu gehen, um seine Stimme zu hören. Und beides hängt miteinander zusammen. Ich mag es und halte sehr viel davon, Gott zu danken. Ich mag es auch, wenn man Gott laut preist. Zu tanzen. Ich weiß nicht, ob man das in La darf. Also ich sage es jetzt einfach mal, Daniel darf das nachher korrigieren, in die Hände zu klatschen. Aber es darf auch die Zeit geben, in der wir uns vor Gott beugen, wo wir ruhig werden dürfen, wo er zu uns reden darf. Und die Aufforderung auch in diesem Psalm ist, wenn das passiert, dann verhärt bitte dein Herz nicht. Dass wir nicht die Ruhe Gottes verpassen. Und es ist doch toll, wenn ich in die Gegenwart Gottes eintauche und ich darf mal ruhig sein. Ich benutze so gern das Beispiel auch beim Beten, so mit dem Telefon. Wenn ich den Christoph anrufe und sage, und anrufe, er nimmt ab, ich quassel eine halbe Stunde, dann lege ich auf, dann denkt er sicher, was war denn das jetzt? Dann wird er, wenn er es geistig einschätzt, sagen, Herr, der Thomas muss halt mal sein Herz ausschütten und dass ich ihm eine halbe Stunde Zeit geschenkt hat, das hat ihm jetzt weitergeholfen. Der Herr segne ihn, ich bete noch für ihn und dann ist gut. Aber machen wir es manchmal nicht mit Gott so. Also wir haben da eine Liste, die arbeiten wir ab. Und bevor Gott irgendwas sagen kann, sagen wir, ciao, mach's gut, Herr. Dafür sagen, ich finde es sehr unhöflich. Weil wir brauchen ja Antworten von Gottes Seite her. Und gerade auch in Gemeinden sind wir ja vor Herausforderungen, die nicht immer einfach zu lösen sind. Und da brauchst du doch das Reden Gottes. Durch so vielerlei. Durch Predigten, durch Ermutigung, durch Beten, durch Anbetung in die Ruhe Gottes kommen. Und das Geschenk der Ruhe ist auch ein göttliches Geschenk. Aber ich muss das auch ein Stück weit wollen. Und das passiert, wenn ich Gott anbete und wegschaue von mir. Nochmal zu diesem Psalm, ich möchte ihn nochmal lesen. Da sehen wir, was passiert am Volk Israel. Was passiert ist, als sie Gott nicht angebetet haben. Da sagt Gott ja sehr freundlich, wenn ihr doch heute auch seine Stimme hören würdet. Der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel bei Meriba tat, wie sie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Sie hatten meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war ich zornig auf sie und sprach, sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt, und sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Hier sehen wir, was passiert ist im Volk Israel, weil sie Gott nicht angebetet hatten. Erstens, ihr Herz wurde verhärtet. Zweitens, sie hörten Gottes Stimme nicht. Drittens, sie haben Gott zum Zorn gereizt. Und viertens, sie gingen nicht in die Ruhe ein, die für sie vorgesehen war. Und die hatten ja auch Herausforderungen. Aber Gott hat ja einen Plan, sie ins verheißene Land zu bringen. Also sie gingen die Schritte von Loben und Danken nicht und auch nicht des Stillewerdens. Auch nicht, beugten sie sich nicht vor Gott. Sie sind nicht verstummt und haben ihn anbetet, wo sie Gottes Stimme hätte hören können. Und dadurch sind sie ja nicht in die Ruhe Gottes eingegangen, die Gott für sie vorbereitet hat. Und zum Schluss möchte ich noch das nochmal deutlich machen am Beispiel vom Elia. Kennt ihr dort einen Elia? Ich denke ja, oder? Ich habe das schon mal in der Bibel gelesen. Und da wissen wir ja, dass es eine ganze Zeit lang in Israel nicht geregnet hat. Dann hat Elia wieder betet und dann hat es wieder angefangen zu regnen. Und dann hat er gesagt, wir treffen uns auf dem Berg Karmel und dann machen wir ein Opfer. Ich zum Gott Israels und die Baalspriester sollen ihr Opfer bringen zu ihren Götzen. Und wir wissen ja, was passiert ist. Das Opfer vom Elia wurde angenommen. Das Feuer hat auf dem Altar gebrannt. Und die Baalspriester wurden, um es ganz kurz zu machen, die Baalspriester wurden umgebracht. Und das denkt man doch so, wenn der Elia auf dem Höhepunkt seines Dienstes, super Typ. Und dann passiert was. Also wenn ich was zu sagen hätte über die Schriftstellen in der Bibel, die Bibelstelle wäre jetzt nicht drin, aber sie ist dann trotzdem drin, um uns was deutlich zu machen. Dann kommt die Königin Isabel und sagt zum Elia, hey, pass mal auf, so wie du die Baalspriester umgebracht hast, ich bring dich auch um. Und jetzt würden wir doch erwarten, der Mann Gottes wird sich hinstellen und sagen, hör mal, Königin Isabel, ich bin der Prophet vom Herrn, die Salbung Gottes ruht auf mir. Sei mal ganz ruhig, du kannst mir nichts machen. Aber was macht Elia tatsächlich? Genau. Finden wir doch unglaublich. Also hat er einen gewaltigen Sieg für Gott, für Israel errungen. Und dann kommt so eine kleine Königin und sagt, pass mal auf, morgen bist du selber einen Kopf kürzer. Aber da ist ja die Geschichte nicht zu Ende, nicht? Also wir sehen in 1. Könige 19, dass der Elia vor der Isabel geflüchtet ist. Zuerst hat er Zuflucht in der Wüste gesucht, dann hat er eine ganz lange Reise auf den Berg Horeb gemacht, als wo Gott ja ursprünglich den Bund mit Israel gemacht hat. Und dann, als der Elia auf dem Berg Horeb war, redet Gott mit ihm. Also wir denken ja so, wenn der Prophet so seinen Kopf hochhebt, dann spricht Gott gleich zu ihm. Hätten wir ja so die Idee, aber der ist einfach abgehauen. Und dort hat er ja dramatische Erfahrungen gemacht, bevor eine neue Gottesoffenbarung bekommen hat. In 1. Könige 19, 11 bis 12 können wir lesen. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Und dann passieren ja gewaltige Dinge. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Also spätestens da wäre ich auch wieder ausgebüxt, aber Gott hat ja gesagt, ich möchte mit dir reden. Der die Berge teilte und den Felsen zerschlug, vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und jetzt kommt's. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Das war der Auftakt zu einer neuen Gottesoffenbarung für Elia. Also wir sehen, da gab es Wind, da gab es Sturm, da gab es Erdbeben, Feuer. Es war eigentlich ein gewaltiger Lärm. In einer anderen Übersetzung heißt, nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln oder ein sanftes Flüstern. In der Amplify-Bibel im Englischen steht ein Klang sanfter Ruhe. Und genau das dürfen wir auch mit Anbetung verknüpfen. Ein Klang sanfter Ruhe. Ich finde den Gedanken großartig. Wenn Gott zu uns spricht, kehrt Ruhe in unser Leben ein. Und das hat jeder von uns mindestens einmal schon erfahren, nämlich bei seiner Bekehrung. Als Gott in unser Leben kam, als Jesus in unser Leben kam, haben wir diesen Frieden Gottes gespürt in unserem Leben und Ruhe kam in unser Leben. Selbst wenn Menschen das nicht verstanden haben, dass wir uns bekehrt haben. Jetzt wird er auch noch fromm oder was auch immer da die Äußerung von unseren Verwandten und Bekannten gewesen sein könnte. Aber in unserem Herzen war der Friede Gottes. Die Last der Sünde war weg. Und was hat Elia gemacht? Der hat seinen Mantel vors Gesicht gezogen. Das war sein Ausdruck von Anbetung. Weil er wusste, ich darf Gott nicht ansehen. Das halte ich gar nicht aus. Aber das ist Anbetung. Und dann geht es noch weiter. Als Elias hütete, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Also der neue Gottesoffenbarung. Also als die Ruhe Gottes kam, als er die Stimme Gottes gehört hat, in der Gegenwart Gottes, redete Gott zu ihm und in dieser Haltung konnte er auch hören. Das Flüstern Gottes. Das er auf keine andere Weise hätte hören können, weil er auf der Flucht war, weil er davongerannt ist, weil er sich 100.000 Gedanken gemacht hat. Aber als denn das sanfte Säuseln kam, war er bereit, Gottes Stimme zu hören. Und dann, das könnt ihr nachlesen in der Bibel, dann hat er neue Kraft empfangen und auch einen neuen Auftrag. Er ging als erneuerter Mensch weg, mit neuen Zielen, mit neuem Mut, mit neuem Glauben. Und es zeigt mir, durch die Anbetung komme ich in die Ruhe Gottes. Wenn ich zulasse, dass ich wegsehe von mir und Gott zu mir reden kann. Und wenn Gott zu mir redet, komme ich in die Ruhe Gottes hinein. Bekomme neuen Mut, bekomme neuer Auftrag. Und kann Gott von Neuem dienen. Und das finde ich großartig, dass Gott es so macht. Dass er uns herausnimmt, seine Gegenwart, dass er uns rausnimmt, wo wir seine Stimme hören können und dass er uns rausnimmt, auch wenn er zu uns gesprochen hat, in diesem Ruhe und in diesem Friede weiterzugehen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir das nötig. Nicht als Schema F. Wir haben das ja so gern. 5 Schritte und 3 Punkte für ein erfolgreiches Christsein oder so etwas Ähnliches. Wir sehen, es hat was mit der Beziehung zu Jesus zu tun. Da gibt es nicht so, ich bin ja logisch aufgestellt, ich möchte immer alles von der Logik verstehen. Mir würden solche Punkte helfen. 5 Schritte, 3 Wege. 47 Punkte, damit irgendwas erreicht. Aber so ist halt Gott nicht. Gott ist ein Beziehungstyp, der auch logisch denkende Menschen abholt und ihnen ab und zu was zu denken gibt und dann kommen sie auch in die Ruhe Gottes rein. Ihr wisst, wie ich das meine. Also Gott hat eine Sehnsucht, dass wir ihn anbeten, damit er zu uns reden kann, dass wir in seine Ruhe eingehen können. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht Menschen hier in unserer Mitte gibt, bei denen stürmt es gerade. Aber Gott ruft dir zu, guck auf mich, bet mich an, hör auf meine Stimme, komm in die Ruhe Gottes hinein und du bekommst neue Kraft und neuen Mut. Komm auf, steh miteinander und bete. Vater, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass bei dir Ruhe und Friede ist und ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen von ganzem Herzen, dass wir Zugang zum Allerheiligsten haben. Und ich möchte auch gerade für Menschen beten heute Morgen. Herr, die ist unruhig in ihrem Leben haben, wo stürmt, wo es bebt, wo Dinge ins Wanken gekommen sind. Herr, möchte ich bitte für sie, Herr, dass sie wegsehen können von sich selber, sondern dass sie Blicke auf dich, Herr, dass sie dich anbeten, dass sie, Herr, sich niederknie von dir und Herr, dass sie in der Anbetung auch deine Stimme hören können, dein sanftes Säuseln, dein ruhiges Rede. Und Herr, dass wenn wir dich anbeten, wenn wir deine Stimme hören, können wir auch in deine Ruhe hinein. Und Herr, du kannst zu uns sprechen und uns Wegweisung geben für unser Leben. Ich danke dir, dass du die Gemeinde hier segnest vor Ort. Ich danke dir, dass du die Leiterschaft segnest, dass du ihnen Salbung und Gnade und Kraft gibst. Herr, du siehst auch die Menschen, die vor Entscheidungen stehen. Danke, dass du sie, Herr, berührst und sie segnest und ihnen Hilfe gibst, dass sie wissen, was dran ist für ihr Leben, dass du zu ihnen reden möchtest und dass du Wegweisung geben willst. Danke, dass wir in all dem, wo wir sind, wie wir sind, dass wir dich anbeten dürfen, weil du unser Gott bist. Danke, dass wir unsere Knie vor dir beugen dürfen und bekennen dürfen. Du bist unser Gott, Jesus. Wir danken dir dafür möchte ich bitte, dass Geist Gottes, dass die Wahrheit, Herr, dass sie groß werde in unsere alle Herzen und dass du sie groß machst auch im Alltag. Und ich danke dir, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Danke, dass wir Jesus zu deinen Füßen sitzen dürfen, wo du zu uns sprechen kannst. Amen. Amen. Gottes Segen mit uns.
Vielen Dank, Thomas. Auch vielen Dank, Heike. Dann wünsche ich euch noch eine gesegnete Woche. Shalom. Der Herr sei mit euch. Von meinen Eltern habe ich Grüße ausgerichtet. Denkt dran, falls ihr noch nicht eingetragen seid, in die Liste, euch noch einzutragen. Und bis zum nächsten Mal. Der Herr segne euch.